Viele Menschen meinen, Hoffnung ist nichts. Man hofft, dass endlich mal wieder regnet. Ja, ich habe heute Morgen in den Nachrichten gehört, dass im Nordrhein-Westfalen die Flüsse zu wenig Wasser tragen, Wasser führen und wie sonst eigentlich immer am Ende des Sommers ist. Man hat verboten, Wasser aus den Flüssen herauszuholen. Einer ist ganz in der Nähe, eines meiner Söhne. Ich habe mit ihm telefoniert heute. Er sagte, Papa, es sieht gar nicht so besonders gut aus. Ja, hoffentlich regnet es. Das ist keine Hoffnung. Eine Hoffnung ist etwas ganz Gewisses. Die biblische Hoffnung ist das, wie eine junge Frau, die ein Baby erwartet. Sie kann das Baby noch nicht sehen, aber sie weiß, es ist da. Und der Augenblick wird kommen, wo ich es sehen darf. Ja, und wenn eine Frau schwanger ist, dann sagt man, sie ist guter Hoffnung. Und genau diese Art Hoffnung ist es, die Christen haben. Genau diese Art ist es, die haben, die Jesus kennen. Hoffnung auf die Ewigkeit. Ich sehne mich danach, bei Jesus zu sein. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Abend. Da geht es ja nun um das Thema Ewigkeit, beziehungsweise gibt es ewiges Leben. Und ich habe einiges gesucht und auch manches gefunden. Und da habe ich mir gedacht, ja, schau doch mal, was KI eigentlich dazu sagt. Ja, heute spricht ja alles von KI. Und da steht doch tatsächlich, ewiges Leben ist nach aktuellem Stand der Wissenschaft nicht möglich. Das biologische Limit des Menschen liegt bei 120 bis 150 Jahren. Zwar forscht die Longevity-Forschung an radikalen Lebensverlängerungen. Stell dir mal vor, du müsstest mit 100 noch arbeiten gehen, ja, bis du deine Rente kriegst oder so. Also sie forschen danach und KI sagt weiter, Unsterblichkeit ist eine Fiktion, aber es ist alles nur auf das Diesseits bezogen. Ja? Dann sagen die weiter, die Frage, ob der Tod das Ende ist, bleibt eines der größten Rätsel der Menschheit, das je nach Perspektive unterschiedlich beantwortet wird. Biologisch gesehen ist der Tod das Ende der physischen Existenz, das stimmt. Spirituelle und theologische Ansichten wie im Christentum deuten hingegen ihn oft als Übergang, Transformation oder Anfang eines ewigen Lebens. Ja, das klingt ja schon alles ganz gut. Aber KI kann auch nur das wiedergeben, was Menschen eingegeben haben. Mehr geht da nicht. Wir brauchen andere Quellen. Und es gibt nur eine Quelle, die uns wirklich Auskunft geben kann, wie es nach dem Sterben weitergeht. Das ist die Bibel. Dieses alte Buch. Ja, Gottes Wort, davon bin ich zutiefst überzeugt, ist die Bibel. Ja, und hier lernen wir etwas von den Gedanken des lebendigen Gottes, die er mit uns hat. Er hat uns ja geschaffen und er hat alles perfekt gemacht. Als die Schöpfung fertig war, da war das Erste, was Gott sagt, siehe, es ist sehr, sehr gut. Und dann kam der Sündenfall und der Mensch hat sich von Gott abgewandt, wurde von Gott getrennt und versteht einfach von daher nichts mehr von den Gedanken Gottes. Schaut, und wer aber das Erlösungswerk Gottes in dem Herrn Jesus erkennt, der bekommt genau diese Hoffnung, von der wir gerade gesungen haben. Die trägt er dann in seinem Herzen. Ja? Und dann merkt der Mensch doch, wir sind doch eigentlich für die Ewigkeit gemacht. Der Grundgedanke bei der Schöpfung des Menschen war, der Grundgedanke Gottes mit uns Menschen war, dass wir für immer und ewig in seiner Gegenwart leben. Ja, und jeder Mensch, und davon bin ich zutiefst überzeugt, weiß im Grunde seines Herzens, dass das, was die Bibel sagt, wahr ist. Im Buch Prediger, da heißt es, Kapitel 3, Vers 11, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Gott hat in uns Menschen Ewigkeit hineingelegt. Und deswegen haben wir ja heute so viele Religionen, weil die Menschen überall nach der Ewigkeit suchen. Sie haben Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Sie haben Sehnsucht nach Frieden mit Gott. Aber sie suchen eben an der falschen Stelle. Und Satan, der Gegenspieler Gottes, und davon bin ich zutiefst überzeugt, er ist derjenige, der alle Religionen erfunden hat. Religion ist ja ähnlich, aber ist nicht das Original. Religion und für jeden so in seiner Denke gibt es die richtige Religion, aber er merkt doch, es bringt mich nicht ans Ziel. Schaut, Gott hat Ewigkeit in unser Herz gelegt und das Interessante ist, ob das jetzt ein Eskimo ist, da irgendwo oben, Inuits oder sonst jemand, ja, oder ein Eingeborener in Südamerika, in den Dschungeln dort oder in Irian Jaya oder Papua-Neuguinea, jeder weiß um einen Gott. Das widerlegt für mich ganz eindeutig die Evolutionstheorie, denn wann in der Entwicklung des Menschen soll dies in den Menschen hineingekommen sein? Das ist diese Frage, die ich mir dann da immer wieder stelle. Jeder Mensch weiß ganz tief in seinem Inneren, dass es Gott gibt. Schaut, und dieser Gott, er sandte seinen Sohn auf diese Erde und er öffnete durch den Tod am Kreuz des Herrn Jesus den Weg zurück zu Gott. Jesus konnte mit Fug und Recht sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ein paar Kapitel weiter vorne, in Johannes 10, das war Johannes 14, in Kapitel 10, da sagt er auch, ich bin die Tür. Er ist der Weg und die Tür. Er ist der einzige Zugang zu Gott. Schaut, und die Apostel, die geglaubt haben, die ihm nachgefolgt sind, die 3 Jahre mit ihm auf dieser Erde unterwegs waren, damals dort in Israel, sie haben ihn erlebt. Und Johannes schreibt dann in seinem ersten Brief, in Kapitel 1, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut haben, und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Was wir gesehen haben, gehört haben, man hört ja vieles. Ja, aber Johannes sagt nur weiter, wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betastet, wir haben es betrachtet. Ja, was wir mit unseren Händen betastet haben, vor Wort des Lebens. Sie hatten eine persönliche Beziehung zum Gott, Sohn Gottes. Und das, sagt, das verkündigen wir euch. Nicht das, was wir von irgendwo mal gehört haben, oder uns angelesen habe oder sonst irgendetwas. Nein, sie waren Augenzeugen, die waren dabei im Leben des Herrn Jesus, sie waren dabei, als er gekreuzigt wurde und sie haben ihn erlebt als den auferstandenen Herrn. Und das ist das Wunderbare. Sie sagen nur das, was sie wissen und nicht das, was man irgendwie ihnen als Doktrin so einpflanzen möchte. Es gibt tatsächlich die Hoffnung des ewigen Lebens. Und Menschen wollen ja gerne ewig leben. Also ich habe wenige gehört, die gesagt haben, nee, so lange möchte ich nicht mehr auf dieser Erde sein. Und wer das sagt, bin ich einer davon. Ja, wenn er sagt, Mensch, du kannst ja 100 werden. Nee, das möchte ich gar nicht. Na gut, 3/4 habe ich schon geschafft. Aber ich möchte bei Jesus sein. Bei ihm. Die Ewigkeit ist mein zu Hause. Aber die Menschen wollen halt hier auf dieser Erde für immer sein. Ne? Und man unternimmt ja allerhand, damit das auch gelingt. Da gibt es Leute, die lassen sich einfrieren. Nicht in der Kühltruhe zu Hause. Nein, nein, man nennt dieses Ding Kryonik. Das ist also das Einfrieren von Verstorbenen. Die werden also mit flüssigem Stickstoff eingefroren bei circa minus 196 Grad. Und sie haben die Hoffnung, dass in der Zukunft, wenn die Medizin weitergegangen ist, es vielleicht technische Fortschritte gibt in irgendeiner Weise, dass sie wiederbelebt werden können. Ja, die wollen tatsächlich hier auf der Erde länger leben oder ewig leben. Liebe Zeit, ja. Und wisst ihr, was der Spaß kostet? 180.000 Euro. Also können auch nur wieder die Reichen überleben, ja, wenn es denn funktionieren würde. Aber ich bin davon überzeugt, das funktioniert niemals. Ja. Woher wissen wir denn, dass es nach dem Sterben weitergeht? Wieso soll ich meinen toten Körper einfrieren lassen und dann wieder auftauen lassen irgendwann in der Hoffnung, dass sie mich wieder zum Leben erwecken können? Ja. Woher wissen die Christen eigentlich, dass es die Auferstehung gibt? Nun natürlich aus der Bibel, das ist klar. Und da lesen wir, der Erste, der auferstanden ist, ja, das ist der Herr Jesus Christus. Durch seine Auferstehung, gut, ist schon gut 2000 Jahre zurück, ja, eine uns vertraute Geschichte und trotzdem schwer zu begreifen. Aber das ist ja etwas, was man nicht alle Tage erlebt. Das war ein einmaliges Erleben. Ja? Gott hat Jesus auferweckt. Und die Bibel macht uns deutlich, dass der Herr Jesus durch seine Auferstehung aus den Toten damit erwiesen hat, dass er wahrhaft Gottes Sohn ist. So steht es in Römer 1, Vers 4, als Sohn in Kraft eingesetzt, im Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung Jesu Christi, unseres Herrn. Ihn hat Gott auferweckt. In Römer 8 lesen wir, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Der Geist dessen, der Jesus auferweckt hat aus den Toten, wenn der in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Da hat mir vor Jahren einer gesagt, als wir über Sterben sprachen, ich werde nicht auferstehen. So, wer will das wissen? Ich lasse mich verbrennen. Ja, liegt denn die Leiche von jemandem, der vor einem halben Jahr begraben wurde, noch so drin? Verwesen. Verbrennen auf eine andere Art und Weise. Ja, und sollte dem Gott, der uns Menschen geschaffen hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit einem Wort es unmöglich sein, selbst aus der Asche eines, der sich hat verbrennen lassen, ihn wieder aufzuerwecken? Da geht es um den Leib. Aber was ist mit dem immateriellen Teil des Menschen? Ja, wo sind Geist und Seele? Wo ist das? Wisst ihr, das Denken der Menschen ist so verdreht in manchen Dingen. Wir meinen ja immer, wir haben einen Leib mit einer Seele. Das stimmt so nicht. Wir sind eine Seele mit einem Leib. Ja, als Gott den Adam schuf, da hat er sich die Hände schmutzig gemacht, würde man sagen. Er hat ihn aus der Krume des Ackers geformt. Und dann hat er ihn den Odem des Lebens eingeblasen. Und da steht in 1. Mose, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ja, nicht wir haben, sondern wir sind. Was uns abstirbt, das ist die äußere Hülle, die Kiloware bei mir. Ja, und ja, ich habe ja vor kurzem ein paar Schuhe gekauft. Den Karton habe ich nicht gebraucht. Den habe ich nämlich genommen. Ja, für mich waren die Schuhe wichtig. Schaut, und so ist es mit der Seele auch. Ja, unser Leib ist nichts anderes wie der Schuhkarton. Und was ist dann weiter? Wie geht es dann weiter? Wisst ihr, das Problem von Ostern, vom Auferstehungsfest, besteht ja darin, dass es so ganz besonders ist und so lange zurückliegt. so dass man leicht vieles übersehen kann. Und dann kommt der Osterhase und deckt das noch alles ab, ja, deckt das zu, so dass also der wahre Sinn von Ostern eigentlich verloren gegangen ist. Für die Leute ist es Urlaub, für die Leute ist es mal ein arbeitsfreier Montag noch hinten dran, ja, und natürlich Karfreitag haben wir auch noch frei, ne, dann ja, kann man ja schon was unternehmen. Aber die Bibel macht uns deutlich, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt und der Erstling der Entschlafenen. Er ist auferstanden, ob du es glaubst oder nicht. Und er ist erlebbar, erfahrbar für einen jeden, der ihn erleben möchte. Das ist das Wunderbare, deswegen sind wir ja unterwegs, deswegen haben wir dieses Zelt gekauft, deswegen machen sich die Männer die Mühe und auch die Frauen, die mitgeholfen haben, so ein Zelt aufzuschlagen. Die Bibel, sie macht uns deutlich, die Auferstehung umfasst wesentlich mehr als nur Ostern. Schaut, und es, vielleicht kommt in deinem Leben auch dieser Tag, wo du eine besondere Auferstehung, ich sage mal in Anführungsstrichen, erleben kannst. Ja? Der Herr Jesus, er war unten am Jordan mit seinen Jüngern und da hört er, Lazarus, dein Freund, den du lieb hast, ist krank. Das war in Bethanien. Eine ganze Tagesreise von da, wo Jesus war. Da hat der Jesus nicht gesagt, oh, da muss ich jetzt aber schnellstens hin. Nee, er blieb noch 2 Tage dort. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, jetzt gehen wir nach Jerusalem. Ich sage, da willst du hingehen, wo sie dich so verfolgen. Ja, sagt der Lazarus. Er ist gestorben, also er schläft, mein Freund. Da sage ich, ja, wenn er schläft, dann geht es ihm ja bald wieder gut. Ja, aber der Herr Jesus meinte, er ist tot. Als sie dann hinkamen, eine ganze Tagesreise, waren 4 Tage vergangen. Da war er schon lange im Grab. Und Jesus geht dort ans Grab und die 2 Schwestern von Lazarus, Maria und Martha, die hören davon. Ja, und die Martha läuft sofort los und sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ja, der Jesus sagt, der Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß, am jüngsten Tag wird er auferstehen. Nein, sagt der Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nicht mehr sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? So stellte er die Frage. Das ist eine Aussage, die immer wieder auf dem Friedhof auch gebraucht wird, bei Beerdigungen. Ne? Glaubst du an die Auferstehung? Glaubst du das, dass du leiblich auferstehen wirst? Und dass es dann in den Himmel geht? Glaubst du das? Schaut, der Herr Jesus, er schenkt uns neues Leben, vollkommen neues Leben. Und das ist die Hoffnung, die wir Christen haben. In Johannes 5, Vers 24, da macht der Herr Jesus etwas deutlich. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Warum sagt der Herr Jesus das? Um den Jüngern eine falsche Hoffnung zu geben? Eine Hoffnung, für die sie bereit waren, ihr Leben einzusetzen? Denn keiner der Jünger ist eines natürlichen Todes gestorben. Ja, ich weiß, Johannes auf der Insel Patmos, da hat er aber nie Urlaub gemacht, sondern da musste er in den Steinbrüchen arbeiten. Patmos war eine Strafinsel. Der Römer, da kamen also die schlimmsten Strafgefangenen, mussten dort Steine klopfen, mussten schaffen wie blöd. Der Herr Jesus schenkt neues Leben. Er gibt uns nicht das Alte, er gibt uns völlig Neues. Wir kommen noch darauf heute Abend. Jetzt hoffen natürlich viele, viele, die sich Christen nennen, auch manche, die sich sogar für Jesus entschieden haben, dass sie dann doch einmal im Himmel sind. Aber manche sind sich nicht so sicher. Bin ich nur errettet? Werde ich im Himmel sein oder vielleicht doch nicht? Was sagt der Herr Jesus? In Johannes 14, Vers 19, da heißt es, und sagt der Herr selber, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und im Römerbrief, da heißt dann Kapitel 6, Vers 8, Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, das heißt, wenn ich dem Herrn Jesus mein Leben anvertraut habe und das annehme, dass er stellvertretend für mich dort am Kreuz sein Leben hingegeben hat, als Bezahlung für meine Schuld. Ja? Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und das in alle Ewigkeit. An einem Ort, der anders ist als das, was wir hier haben. Ja? Viele denken, diese Welt ist so wunderschön. Ist sie auch. Ich muss sagen, ich bin ja sehr viel in Deutschland rumgekommen und auch im Ausland an vielen Stellen gewesen. Deutschland ist schön. Es lohnt sich, Urlaub in Deutschland zu machen und mal sich so einiges anzuschauen. Ist wirklich schön. Man staunt, sogar im Flachland kann es schön sein. Ja, vor allen Dingen, wenn das Meer dann dahinter liegt. Ne? Ja. Wenn wir mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir mit ihm leben werden. In der Herrlichkeit. Also was sagt die Bibel? Ja, die Schrift sagt uns etwas, was wir vielleicht gar nicht so glauben können oder vielleicht wollen, ich weiß es nicht. Sie sagt uns nämlich, dass wir gewiss sein können, denn das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo wir glauben. In dem Augenblick, wo ich dem Herrn Jesus mein Leben anvertraue, weiß ich, dass ich errettet bin. Natürlich bin ich noch in meinem Leib. Ja? Nur viele meinen ja, die Grundvoraussetzung, in den Himmel zu kommen, ist zu sterben. Das ist ein fataler Irrtum. Ja, man meint ja, egal wie ich gelebt habe, ich werde dann irgendwann im Himmel sein, als Engel oder als sonst irgendetwas. So wird das landläufig ja geglaubt. Nein, das ist eben einfach nicht so. Ja? In dem Moment, also nicht in der fernen Zukunft, wo ich dem Herrn Jesus mein Leben anvertraue, wo ich gesagt habe, Herr Jesus, komm in mein Herz, Herr, vergib mir meine Sünde. In dem Augenblick habe ich ewiges Leben. Ja, ich sterbe aber doch hier. Ja, mein Leib. Jetzt nehmen wir mal an, du kaufst dir ein neues Auto. Ja. Gehst zum Autohändler, unterschreibst einen Vertrag und dann kannst du mit Fug und Recht sagen, ich habe mir heute ein Auto gekauft. Ja, zeig mir mal. Ja, du zeigst ihm dann deinen Vertrag. Ja, hier. Ja, sagt, damit kannst du aber nicht fahren. Ja, ist richtig. Das Auto wird vielleicht erst noch gebaut. Wir haben heute Lieferzeiten. Ja, als ich noch in Benzberg geschafft habe, in Gaggenau, also ich habe auch mal einen anständigen Beruf gehabt. Ich hatte damals einen Mercedes bestellt, für die Mitarbeiter 3,5 Jahre Lieferzeit. Ja gut, ich habe den nie bekommen, weil ich dann zur Zeltmission gegangen bin. Ja, habe also nie einen Mercedes gefahren, ist auch nicht so entscheidend. Ne? Versteht ihr, in den Genuss fahren zu können, komme ich in dem Augenblick, wo das Auto ausgeliefert wird. Und so ähnlich ist es hier auch. Ich habe hier mit dem Herrn einen Vertrag gemacht, oder er mit mir. Und diesen Vertrag hat er besiegelt mit seinem Blut. Ja? Und wenn ich dann einmal sterbe, dann weiß ich, ich bin bei ihm, in der Herrlichkeit, am Ziel. Ja? Das weiß ich. Dann komme ich in den Genuss dieses ewigen Lebens, also nicht erst in ferner Zukunft. Schaut, Erlösung ist nichts, auf was wir warten müssen. Manche meinen ja, na hoffentlich kommt bald eine Erlösung. Nein, diese Erlösung, die darf ich annehmen, sie ist ja schon da. Der Herr Jesus ist doch schon am Kreuz für uns gestorben. Er hat das Erlösungswerk doch schon längst vollbracht. Es ist doch alles schon geschehen. Ja? Ich darf das jetzt annehmen als gegenwärtigen Besitz. Das gehört mir schon. Und deswegen sind so viele Christen, die auch heute noch, die verfolgt werden. Wir haben ja heute über 300 Millionen Christen weltweit, die verfolgt werden, die abgeschlachtet werden, die getötet werden, nur weil sie an Jesus glauben. Ganze Dörfer werden eliminiert. Geht mal nach Afrika, Nigeria, Liberia und so weiter. Geht da mal dorthin. Ist unvorstellbar, dass in großen Teilen dieser Welt nicht gestattet ist, an Jesus zu glauben. Arabische Welt, in Asien sehr viele, Korea, Nordkorea und so weiter. Es ist Wahnsinn, was unseren Glaubensgeschwistern angetan wird, nur weil sie an Jesus glauben. Aber sie sind nicht bereit, wenn ihnen angeboten wird, konvertiere zum Beispiel zum Islam oder irgend sowas, ja, dann darfst du weiterleben. Sie nehmen das nicht an. Sie nehmen es nicht an. Weil sie wissen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich habe ja ein herrliches Ziel. Und wenn ich heute sterbe, dann gehe ich heim zu meinem Herrn. Ja? Die sind also schon vom Tod in das Leben übergegangen, wie wir es in Johannes 5, 24 gesehen haben. Ja? Im ersten Johannesbrief, in Kapitel 5, da heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, also sich ihm anvertraut, der hat das Zeugnis in sich selbst. Der weiß es einfach. Und dann steht da weiter, wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Weil er nicht geglaubt hat an das Zeugnis, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Ja? Und da steht dann weiter, Vers 11, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben geben wird, nein, gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinen Sohn. Und wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also Gott macht es uns sehr, sehr deutlich. Und in Vers 13 heißt es dann weiter, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Gott will, dass wir es wissen. Wer diese Heilsgewissheit nicht hat, wird nie glücklich sein. Der wird immer so versuchen, sich Gott in irgendeiner Weise zu erkaufen oder die Gunst Gottes zu bekommen. Dabei hat er sie doch schon längst. Gott hat so die Welt geliebt, sagt uns die Bibel, dass er seinen einzigen Sohn gab, seinen eingeborenen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Schaut, und in dem Augenblick, wo der Herr Jesus in mein Leben einkehrt, bei mir war das am 21. Februar 1968, ja, also ist schon ein paar Tage zurück. Das ist aber das Datum meiner neuen Geburt, das vergesse ich nie im Leben. Ja? Seitdem ich Jesus in meinem Herzen habe, habe ich eine vollkommen neue Perspektive für mein Leben. Ich weiß doch, wo es lang geht. Ich weiß, wo es hingeht. Gott schenkt eine neue Perspektive auch dir, wenn du zu ihm kommst. Naja, wie gesagt, es kann schon mal ganz fest unten durchgehen. Ich weiß nicht, habt ihr schon einmal von dem Bischof Festo Kiwengere gehört? Er war in Uganda zur Zeit Idi Amins. Wer weiß noch was von Idi Amin? Wenige. Idi Amin war in den 70er Jahren einer der größten Schlechter und Verfolger der Christen. Ja, ein brutaler Diktator. Alles, was ihm im Wege stand, hat er umbringen lassen. 1973 wurden drei Männer der Gemeinde von dem Pastor oder Bischof Kiwengere zum Tode verurteilt, durch Erschießen. Er berichtet dann, Festo Kiwengere berichtet dann, die Menschen wurden aufgefordert, ins Stadion zu kommen, um der Hinrichtung beizuwohnen. Todesstimmung lag in der Luft. Während die 3000 Zuschauer schweigend zusahen, was hätten sie auch machen sollen? Da wären sie vielleicht die Nächsten gewesen. Dann schreibt er weiter, ich hatte die Erlaubnis der Behörden, mit den Männern zu sprechen, bevor sie starben. Zwei meiner Pastorenkollegen begleiteten mich. Sie brachten die Männer in einem Lastwagen und luden sie aus. Sie waren gefesselt und ihre Füße mit Ketten fixiert. Das Erschießungskommando war bereit. Als wir in die Mitte des Stadions gingen, fragte ich mich, was ich sagen sollte. Wie verkündet man dem todgeweihten Männern das Evangelium, die vermutlich verzweifelt sind? Wir näherten uns ihnen von hinten, und als sie sich umdrehten, um uns anzusehen, welch ein Anblick! Ihre Gesichter strahlten in einem unverkennbaren Glanz. Bevor wir etwas sagen konnten, platzte einer von ihnen heraus: Bischof, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich wollte Ihnen etwas sagen. Am Tag meiner Verhaftung bat ich in meiner Gefängniszelle den Herrn Jesus, mir in mein Herz zu kommen. Er kam und vergab mir alle meine Sünden. Der Himmel ist nun offen und nichts mehr steht zwischen mir und meinem Gott. Bitte richte meiner Frau und meinen Kindern aus, dass ich nun bei Jesus bin. Bittet sie, ihn in ihr Leben aufzunehmen, so wie ich das getan habe. Die beiden anderen Männer erzählten ähnliche Geschichten und hoben ganz aufgeregt ihre gefesselten Hände. Und Gewengera sagt weiter: Ich spürte, dass ich mit den Soldaten sprechen musste, nicht mit den Verurteilten. Also übersetzte ich das Gesagte in eine Sprache, die die Soldaten verstanden. Sie standen da, die Gewehre gespannt, und schauten fassungslos drein. Sie waren so verblüfft, dass sie sogar vergaßen, den Männern, also den Todgeweihten, die Kapuzen überzuziehen. Die drei standen vor dem Erschießungskommando. Sie blickten zu den Menschen und begannen zu winken. Und die Menschen winkten zurück. Und dann fielen die Schüsse. Und die drei waren bei Jesus. Wir standen vor ihnen. Unser Herz pochte vor Freude und Tränen flossen in unseren Augen. Es war ein unvergesslicher Tag. Obwohl tot, sprachen die Männer laut zu allen im Distrikt Gegesi und darüber hinaus. Und es gab einen Aufschwung im Leben, des Lebens in Christus, der dem Tod trotzt und ihn besiegt. Es sei eine Erweckung entstanden. Heute sagt die Verfassung in Uganda ja was ganz anderes. Sie garantiert Religionsfreiheit und verbietet Diskriminierung aufgrund des Glaubens. Inwieweit das noch so gehandhabt wird, ist eine andere Frage. Ja? Aber es zeigt etwas, dass Menschen, die Jesus im Herzen tragen, total anders sterben können als andere. Denn sie wissen ja, ich werde bei Jesus sein, im gleichen Augenblick, von jetzt auf gleich. Ein Sekundenbruchteil. Unvorstellbar, aber wahr. Ja? Neues Leben in Christus. Ja? Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bestehen neue Beziehungen. Ja? Ich habe mal drei mir herausgesucht. Ja? Da ist einmal eine neue Beziehung zu Gott. Vorher, ohne den Herrn Jesus, bist du ja ferne von Gott. Hast du überhaupt keine Beziehung zu ihm. Du magst zur Kirche gehen, du magst das Vaterunser runterrasseln, dein Glaubensbekenntnis auswendig aufsagen und was weiß ich was. Ja? Aber wenn du Jesus nicht in deinem Herzen hast, hast du keine persönliche Lebensbeziehung zu dem lebendigen Gott. Ja? Denn in dem Augenblick, wo Jesus in dein Herz kommt, wird Gott dein Vater sein. Die Bibel sagt es uns: So viele ihn aber aufnahmen, Johannes 1,12 steht das, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und zwar denen, die an seinen Namen glauben. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Du bist ein Kind Gottes in dem Augenblick, wo Jesus in dein Leben hineinkommt. Ja? Das heißt, dir werden deine Sünden nicht mehr angerechnet. Und du hast eine besondere Nähe in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und du wirst neuen Mut haben für dein Leben und der Herr wird dich vollkommen erfüllen. Das ist das, was er will. Also hast eine neue Beziehung zu Gott. Zweitens bekommst du eine neue Beziehung zu den Menschen. Da kann aus Hass Liebe werden. Stell dir das mal vor. Es kann aus Hass Liebe werden. Selbstsucht kann zur Dienstbereitschaft umgestaltet werden. Und Bitterkeit kann zur Vergebung führen. Wie viele sind mit anderen in Ordnung gekommen mit ihrem Leben, weil sie Jesus in ihr Herz aufgenommen haben? Es verändert sich so unendlich viel in uns selbst. Und das ist für mich die dritte Beziehung, Das ist nämlich die neue Beziehung zu uns selber. Ja, wir sind ja oft selber unser größter Feind. Ja, wenn ich die Christen anschaue, ach du liebe Zeit, ja, oder so. Schau nicht auf das Äußere. Schau nicht aufs Äußere. Ja. Schwäche wird zur Stärke, wenn du Jesus kennst. Anspannung wird zu Frieden, wenn der Friedefürst in deinem Leben ist, Jesus Christus. Ja, die innere Veränderung, sie kommt. Ja, es kann plötzlich sein, das kann aber auch allmählich sein. Ich weiß von einem, der wollte von Jesus nichts wissen. Er war Alkoholiker, schwer alkoholkrank, jeden Tag eine Flasche Schnaps und einen Kasten Bier, das war seine Tagesration. Ja, er lebte mit seiner Familie, er gehörte zum sogenannten braunen Volk, zu den Zigeunern, und sie lebten in einem Eisenbahnwaggon, in einem ausrangierten, wie viele, viele andere auch. Ich habe dieses Eisenbahnwaggons noch selber kennengelernt. Naja, und es kamen Missionare immer wieder dorthin. Liebe Freunde von mir, die nun beide schon beim Herrn sind, ein Ehepaar, Walter und Magdalene Greb. Und wenn dieser Mann, Emil mit Vornamen, wenn der merkte, dass die kommen, dann hat er sich verdrückt, ist abgehauen. Ja? Aber eines Tages hat er es zu spät gemerkt. Er kam nicht mehr aus dem Waggon raus. Dann hat er sich dort eingeschlossen, wo eigentlich früher die Toilette war. Ja? Und da hatten sie die ganze Schmutzwäsche von den Kindern, haben 6 Kinder, ja, das haben die alles da reingestopft. Und er war jetzt da inmitten dieser stinkenden Klamotten, ja, und kam nicht raus. Und unser lieber Walter Greb hat gemerkt, dass der Emil da drin ist, hat sich einen Stuhl genommen und hat sich direkt vor die Tür gesetzt. Nicht, um ihn nicht rauszulassen, sondern damit er auch jedes Wort hört. Und er hat den anderen das Evangelium gesagt. Und da kommt dieser Mann zum Glauben. Und ob er es glaubt oder nicht, von einem Augenblick zum anderen war er trocken. Hat nie wieder Alkohol angerührt. Ja, ich kannte ihn ja auch sehr gut. Er ist auch schon daheim beim Herrn. Ja, ich kannte ihn sehr gut. Wir haben viele Einsätze miteinander erlebt. Und er war wirklich ein Jünger Jesu. Er hat es erfahren, dass der Herr ihn frei gemacht hat. Alte Gewohnheiten werden überwunden. Man bekommt eine neue Denkweise, wenn ich zu Jesus komme. Ach, das kann schon ein Stück Himmel auf Erden sein. Ja? Wisst ihr, die Bibel sagt uns im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, dieses: Daher, wenn jemand in Christus ist, nicht bei Christus, sondern in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Und jemand hat einmal gesagt, wenn der Bauer sich bekehrt, merkt er sogar die Kuh im Stall. Ja, es wird alles anders. Unser Denken, unser Fühlen, alles dieses. Ja, und ich weiß von einem Mann, der hat seine Kinder geschlagen, der hat seine Frau verprügelt, der war auch im Suff erlegen, ja. Er kam zum Glauben an den Herrn Jesus und er wurde ein liebevoller, fürsorglicher Ehemann und Vater. Und er gab freimütig Zeugnis. Ich sehe ihn noch vor mir, wir haben in einer Gastwirtschaft evangelisiert in Österreich. Ja, die Gastwirtschaft war geteilt, da ging die Straße durch. Ja, auf der linken, der rechten Seite war die Bar und was weiß ich was. Und links war mehr der Speisesaal und eben ein Raum, wo wir evangelisieren konnten. Und er stand dort vorne und erzählte aus seinem Leben und sagte: Ich bin Gott so dankbar, dass ich nicht mehr dort rechts reingehen muss, sondern dass ich hier in diesem Raum sein darf. Und ich habe das erlebt bei einem Alkoholiker, als der zum Glauben fand. Er wurde von Tag zu Tag schöner. Die blaue Verfärbung seiner Haut, ja, löste sich alles auf. Gott macht uns vollkommen neu. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Und das Alte ist vergangen. Und alles ist neu geworden. Und das bedeutet auch, dass es dann eben neues Leben in der Zukunft gibt. Ja, Gott schenkt uns dieses neue Leben. Und das ist in der Ewigkeit. Das ist in der Herrlichkeit bei ihm. Ja, es gibt Leute, die glauben nicht an die Auferstehung. Ja, andere glauben es. Die Juden zum Beispiel, sie glauben, dass es Auferstehung gibt. Die leibliche Auferstehung. Dann gibt es eben das Zeugnis des Herrn Jesus, der die Auferstehung gelehrt hat, ja, die leibhaftige Auferstehung. Und er sagt es ja, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das habe ich aufgeschrieben, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie gehört haben, werden leben. Wer? Die Toten? Das sind die, die im Vers vorher sein Wort gehört haben und geglaubt haben und vom Tod ins Leben hinübergegangen sind. Ja? Die Apostel haben das auch gelehrt. Da schreibt Paulus zum Beispiel im 1. Korintherbrief, im großen Auferstehungskapitel, in Vers 3 und folgenden: Ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, also so wie es im Alten Testament Jahrhunderte vorher schon vorhergesagt worden ist, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas, also Petrus, erschienen ist und dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch schon entschlafen sind. Stellt euch das mal vor. Paulus fordert eigentlich diese Griechen, diese skeptischen Griechen Korinth, dazu auf, prüft das nach. Ihr könnt diese 500 fragen, das heißt die, die noch leben. Wenn einer von denen gesagt hat, Jesus erlebbar und auferstanden, da hat Paulus sich aber geirrt, da wäre er ganz schön blamiert gewesen. Ne? Nein, er fordert sie regelrecht auf, schaut nach, prüft das und ihr werdet wissen, es ist wahr. Wir werden auferstehen, wie er am ersten Ostersonntag. Ja? Und deshalb brauchen Christen den Tod nicht zu fürchten und auch nicht bitter zu trauern, wenn ein lieber Mensch stirbt, Angehöriger oder sonst jemand aus unserer Familie oder Freundeskreis. Winston Churchill kennt ihr noch, Name nach, Premierminister während der Kriegszeit, während des Zweiten Weltkriegs in England. Ja. Er hat seine Beerdigung aufs i-Tüpfelchen geplant. Alles vorgeplant. Und die sollte in der St. Paul's Cathedral in London stattfinden. Und er hat sich viele der großen Kirchen wieder rausgesucht und die anglikanische Liturgie. Auf seinen Wunsch hin spielte dann, als er dann wirklich beerdigt wurde, ein Trompeter hoch oben in der Kuppel von St. Paul nach dem Segen den Zapfenstreich. Der Zapfenstreich, wer war beim Militär von euch? Keiner nicht da. Also der Zapfenstreich, das ist also das Signal, Licht aus und Ruhe. Ja? Jetzt ist Zapfenstreich. Also das universelle Signal für die Soldaten für das Ende des Tages. Aber dann hat Churchill noch etwas geplant. Er hat befohlen, sobald der Zapfenstreich verklungen ist, soll ein anderer Trompeter die Reveille spielen. Ja, das kommt aus dem Französischen. Ja, und das geschah dann auch so. Und diese Reveille kommt, ist also auch ein Signal. Ganz früher mit Trommeln, dann später mit Trompeten oder Dudelsäcken. Ja, das wurde hauptsächlich verwendet, um die Soldaten, das Militärpersonal, am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang aufzuwecken. Ja? Und das Signal bedeutet, es ist Zeit aufzustehen, Es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit aufzustehen morgens. Und damit bezeugt Churchill, dass am Ende der Geschichte der letzte Ton nicht der Zapfenstreich ist, sondern dass der letzte Ton die Auferstehung sein wird. Inwieweit er gläubig war, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber er hatte eine Hoffnung. Und auch er wusste, ich werde auferstehen. Tja, auferstehen werden wir alle. Die Frage ist nur, wozu? Die Bibel sagt uns, es gibt zwei Auferstehungen. Ja, da ist die eine die Auferstehung zum Leben, die andere zum Gericht. Und die Bibel macht uns sehr deutlich, alle Menschen werden auferstehen. Auch die, die sich haben verbrennen lassen oder die sonst irgendwie atomisiert worden sind durch irgendwelche Katastrophen. Alle werden sie auferstehen. Ja, in Johannes sagt der Herr Jesus, Kapitel 5, Vers 28, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Wer? Die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Jetzt stellt euch das mal vor. Der Apostel Paulus auf der einen Seite, er wird auferstehen. Auch ein Hitler wird auferstehen. Auch ein Putin wird auferstehen. Egal wer, ein Idi Amin, sie werden alle auferstehen. Die Frage ist nur, bei welcher Auferstehung sind sie? Der eine wird auferstehen zur Auferstehung des Lebens und der andere einige Zeit später bei der Auferstehung des Gerichts. Ja, die Bibel macht es sehr deutlich. Und die Frage ist natürlich, wovon hängt denn dann dieses Gericht eigentlich ab? Ja, das Gericht über einen Menschen hängt von seiner Haltung zu Jesus ab, ob er sich hier auf dieser Erde für Jesus entschieden hat oder nicht. Und das ist es, um was es letztendlich doch geht. Es genügt nicht einfach nur, an Gott zu glauben, sagen, ja, gibt irgendwie ein höheres Wesen oder sonst etwas. Nein, es geht darum, dem lebendigen Gott zu gehorchen, auf ihn zu hören. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, ja, der hat das ewige Leben. Ja. Wisst ihr, was Gott will? Das steht auch in Johannes 5, Vers 23. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Du kommst an Jesus nicht vorbei. Du brauchst ihn. Du brauchst ihn hier zum Leben, aber du brauchst ihn auch im Sterben. Und du brauchst ihn für die Ewigkeit. Ohne ihn bist du verloren. Wir dürfen, wir sollen, wir müssen den Sohn ehren und seinen Worten glauben. Und wo können wir den Herrn Jesus mehr ehren als da, wo wir ihm unser Leben anvertrauen, wo wir dieses Geschenk, von dem ich gestern Abend gesprochen habe, der Erlösung annehmen, wo ich den Herrn Jesus mein Leben aufnehme. Es gibt natürlich Leute, die sagen, hör doch auf mit dem ewigen Gericht. Im Hebräerbrief steht Kapitel 9, Vers 27, und wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und da hört man das doch schon aus der Formulierung heraus. Ja, so sicher, wie wir sterben müssen, so sicher kommt das Gericht. Und deswegen ist es so entscheidend, hör auf Jesus. Hör auf Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Der kommt nicht ins Gericht. Warum denn nicht? Weil Jesus das Gericht schon längst getragen hat. Er hat schon alles bezahlt. Er ist für mich in den Tod gegangen, stellvertretend. Als Jesus dort am Kreuz starb, bin ich mit ihm gestorben. In dem Augenblick, wo ich ihn als meinen persönlichen Heiland in mein Leben aufgenommen habe. Ja, was bedeutet das, auf sein Wort zu hören? Ja, das bedeutet doch zu glauben, dass Gott ihn gesandt hat als Rettung für unsere Sünden und sich das für sich persönlich anzunehmen. Ganz persönlich, haben wir vorhin im Zeugnis ja auch gehört. Ich habe das für mich persönlich angenommen. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Ja? Und ein Geschenk kann ich mir nicht verdienen. Wäre ja blöd, wenn der Chef euch am Monatsende ins Büro rufen würde und würde sagen, ich schenke Ihnen heute Ihren Lohn für den Juni. Also Moment, dafür habe ich aber schwer geschafft. Da habe ich Leistung gebracht dafür. Ja? Geht nicht. Und wisst ihr was? Stehlen kann man es auch nicht. Dann wäre es auch kein Geschenk. Geht nicht. Funktioniert nicht. Ja? Gott schenkt uns dieses Leben. Ein Leben in einer unvorstellbaren Fülle. Du hast ja einen Lebenssinn. Du hast einen Lebensinhalt. Du bist innerlich erfüllt von alledem. Ja? Und das dürfen wir annehmen. Nicht aus unserem Verdienst heraus. Diejenigen, die Jesus in ihr Leben anvertrauen, erleben eine vollkommene Umwälzung ihres Lebens. Da war Petrus, dieser Fischer, der 3 Jahre mit dem Herrn Jesus gegangen ist. Als der Jesus gefangen genommen wurde und Petrus nachgegangen ist, nachdem er erstmal mit dem Schwert rumgefuchtelt hat und einem Knecht des Hohen Priesters das Ohr abgeschlagen hat, das Jesus geheilt hat, ne? Da kommt er zum Hof des Hohen Priesters, wo da Jesus abgeurteilt wurde. Das wird er erkannt. Der war auch mit Jesus. Und er sagt, nö, ich kenne den Menschen überhaupt nicht. 3-mal verleugnet er den Herrn Jesus. 3-mal. Obwohl er vorher noch gesagt hat, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Nein, er verleugnet. Der Herr Jesus hat ihm gesagt, Petrus, der Hahn wird noch nicht gekräht haben, hast du mich schon 3-mal verleugnet. Ich nicht. Niemals. Interessant ist, die anderen Jünger haben das Gleiche gesagt. Ja, waren auch nicht viel besser. Nur sie haben Jesus halt nicht so verleugnet wie Petrus, ja, der sie sogar verflucht hat. Dieser Petrus, als Jesus auferstanden war, in den Himmel aufgefahren war und Pfingsten kam, der Geist Gottes auf diese Erde kam, ja, wird Petrus vom Verleugner zum Evangelisten. Der gleiche Mann, der sich noch Tage vorher im Obersaal eingeschlossen hatte, so steht es in der Bibel, er steht auf der Straße und er predigt Jesus. Dann wird er verhaftet, dann wird er vor den Hohen Rat geführt, er wird bedroht. Man sagt ihm, wehe, du sagst noch einmal etwas von Jesus, er und Johannes, ja. Der hat gesagt, das müsst ihr selber urteilen, ob es richtig ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Wir können ja gar nicht anders. Erst dann kommen die beiden, werden als Wiederholungstäter verhaftet, stehen wieder da und wieder. Ja? Und da heißt es dann in in Apostelgeschichte 4, dass Petrus sagt, wir können nicht anders, es ist in keinem anderen das Heil. Und es ist auch kein anderer Name, der unter dem Himmel den Menschen gegeben worden ist, in dem wir errettet werden müssen. Ja? Und da heißt es dann im Vers 13, also der nächste Vers, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten sie, dass sie auch mit Jesus von Nazareth waren. Was haben diese Männer für Mut gehabt? Sie standen da, ja, Mut angesichts der Verfolgung. Einmal werden sie ausgepeitscht, werden sie geschlagen, ja, und dann gehen sie, nicht mit hängenden Ohren und Köpfen vom Rat des Hohen Priesters hinweg, nein, freudigen Herzens, weil sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Welch eine Veränderung. Ja. Sie hörten nicht auf, von Jesus zu reden, obwohl man sie unter Androhung von Strafe eigentlich befohlen hat, nicht mehr von Jesus zu reden. ewiges Leben ist ein Geschenk. Und ich kann dir eines versichern, ewiges Leben ist ausreichend. Da ist die Fülle. Da ist eine unvorstellbare Fülle. Der Herr Jesus, ja, der hat es einmal so gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Leben in Überfluss, ja, das heißt nicht Überfluss in Geld, mit Bankkonto und. Nein, aber innerlich ein neues Leben in Überfluss, ein Leben, das sich zu leben lohnt, wo wir sogar andere damit segnen können, anderen etwas davon abgeben können. Schaut, und ich weiß, ich werde einmal bei Jesus sein, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Gott hat sie mir ins Herz gelegt. Wenn ich einmal sterbe, weiß ich, dass seine Liebe, wie heißt es, mich bewegt oder so. Ne? Ja, ich werde bei Jesus sein. Und wisst ihr, was es da gibt? Offenbarung 21, Vers 8. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Es wird kein Leid mehr sein, kein Tod mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, das ist ein Leben im Himmel bei ihm. Kein Leid, keine Träne, kein Tod, keine Krankheit. Ich bin daheim. Ich bin daheim bei Jesus. Ich freue mich, wenn ich meine Frau wieder sehe, dann Montag in einer Woche, irgendwann, denke ich. Wenn nicht, wenn der Herr Jesus vorher wiederkommt, dann sehe ich sie schon früher wieder. Ja, da freue ich mich darauf, da bin ich daheim. Nein, ist nur eine Zwischenstation. Daheim bin ich dort, wo ich ein Bürgerrecht habe, für immer und alle Zeit. Und das kannst du auch haben, bei Christus zu sein. Paulus sagt es, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Ja, natürlich lebe ich auch. Gerne noch. Ja, ich weiche auch jeden LKW aus, der auf mich zufährt oder so. Das ist klar, ich bin kein lebensmüder Mensch. Aber ich weiß, wenn mir was passiert, dann bin ich daheim. Ich habe vor 3 Wochen den Schwiegervater meines Sohnes beerdigt. Und ich habe den Trauergästen sagen können, Lillo, so wurde er gerufen, Stellario hieß er eigentlich. Ja, Lillo ist gar nicht hier. Er ist gar nicht da. Er ist schon längst bei Jesus. Was dort im Sarg liegt, ist nur seine Hülle. Ja, er selber ist beim Herrn. Könntest du das von dir auch sagen? Wenn du da nicht sicher bist, dann komm auf die zu, die so ein Namensschild da tragen. Kannst auf mich zukommen. Ich wohne ganz bewusst hier im Wohnwagen, neben dem Zelt, damit ich erreichbar bin. Ja, ich bin tagsüber normalerweise hier, morgen früh nicht, da sind wir zum Gottesdienst in Günzburg. Ja, aber sonst, ich bin die ganze Nacht da. Ja, versuche natürlich auch zu schlafen, ist klar. Ich schlafe gerne. Aber ich möchte dir damit nur sagen, du kannst mich jederzeit ansprechen. Du kannst jetzt nach Hause fahren, hast vielleicht keine Ruhe. Dann komm wieder. So wie jener junge Mann, der 80 Kilometer mit dem Chor gefahren ist, zum Zelt, um da zu singen. Auf der Heimfahrt sagte er zu dem, der das Auto gefahren hat, das habe ich zwar mitgesungen, aber ich glaube das eigentlich ja gar nicht. Er kam aus einem gläubigen Elternhaus. Und dann sagt der Fahrer, wir drehen gleich wieder um. Ja, die waren schon fast zu Hause. Wieder fast die 80 Kilometer gefahren zum Zelt. Waren nachts um 1 bei mir. Und da hat dieser Mario sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Preis den Herrn. Ich habe das dann am nächsten Abend erzählt und habe gesagt, da hat mich einer beim Wort genommen. Da hat ein anderer natürlich geglaubt, er muss nachts um 1 kommen. Ne? Aber das war dann weniger gut. Ich schlafe auch gerne. Ja? Aber besser ist, du gehst gar nicht erst nach Hause heute, bevor nicht Jesus in deinem Leben ist. Und wenn du sagst, naja, ich bin mit jemandem mitgekommen, ich muss noch nach Günzburg oder nach Neu-Ulm oder sonst irgendwo, mach dir keine Gedanken. Wenn es sein muss, fahre ich dich selbst noch nach Hause. Ja. Ich habe Fahrrad dabei, allerdings auch mein Auto. Ja. Ich biete dir das an, dass du kommst, wenn du mit Jesus in Ordnung kommen möchtest. Wenn du wissen willst, wo du deine Ewigkeit zubringst. Denn die wartet auf dich.